Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Internationals sind am Start und wir sind da, die Vorpass-Boys, um über die Spiele zu berichten. Ich lag eine ganze Woche krank und könnte halt Samstag den ganzen Tag die Spiele genießen, von vormittags bis abends. Fangen wir erstmal mal an. Big G, Neuseeland, England. Geht 16-15 aus für Neuseeland. Hätte vielleicht auch für England knapp ausgehen können, gewinnen können, meine ich. Wie fandest du das Spiel? Was dir so ins Auge gefallen?
Uncharakteristisch von beiden Teams. England wird denken, that game got away. Also man hätte, wie du sagst, gewinnen können. Es war knapp. Letzte Scrum und andere Dinge hätte Marcus Smith besser vom Tee getroffen. Beide Kicker, beide Zehen, beide Fly-Half-Spieler lagen bei 40% Kicking-Success-Rate. Wenn man die All Blacks irgendwo schlagen kann in Neuseeland, dann ist es außerhalb von Auckland. Und wahrscheinlich in einem ersten Spiel seit der Weltmeisterschaft. Also es wird nicht einfacher in dem nächsten Spiel. Ich will nicht sagen, dass England hätte verdient zu gewinnen, aber also ich denke, England hat die Blitzverteidigung, funktioniert immer besser. Man muss natürlich auch sagen, England hat den leichten Vorteil, ein Spiel schon mal gespielt gegen Japan. Man hat eine Six Nations Kampagne hinter sich und man hat den Coach jetzt auch schon seit anderthalb Jahren. Das ist schon was anderes. Aber ich glaube, die Blitzdefensive hat Neuseeland vor Schwierigkeiten gestellt. Ja. Und man hat während des Spiels, also wenn ich jetzt auf hoher Flughöhe, auf Meterebene weiter oben bleibe, keinen Weg gefunden, außer einem Crossfield-Kick, hat man ansonsten wenig Möglichkeiten gefunden, die außer Kraft zu setzen. Man hat versucht, sehr schnell zur Ecke zu gehen, öfters mal Center-Spieler auszulassen, aber es waren immer Verteidiger von England da. Und ich dachte, die Fitness, sie werden nicht fit genug sein, dass, also die Engländer 80 Minuten das durchzuhalten. Aber sie haben es geschafft. Deswegen, ich will nicht sagen, dass ich das als Gewinn für England werte, aber ich meine, es gab andere Spieler, da haben die 40 Punkte bekommen oder so. England in Neuseeland. Also von daher denke ich, dass es eine Art, dass England froh sein wird.
Ja.
Oder?
Ich glaube, also wenn wir nur wirklich über das eine Spiel und nicht so rauszoomen und über das Gesamte sprechen, dann, wenn, glaube ich, Borthwick seine Zeit zurück hat, würde er vielleicht doch ein bisschen anders agieren mit den Wechseln. Ich fand zum Beispiel Curry hat eingewechselt, relativ früh und hat relativ zügig einen Straftritt weggegeben, soweit ich mich erinnern kann. Ich fand, dass er nicht so auf dem Level des Spiels war. Es war also relativ intensiv, das Spiel. Und Spencer von Mitchell fand ich auch nicht passend. Spencer ein sehr guter Scrum Half, aber vielleicht auch nicht so ganz auf dem Level. Also war so nur mein Eindruck hat. Und auch Smith für Smith tauschen, weiß ich auch nicht so hundertprozentig, ob das gelungen ist. Also irgendwie, ich glaube, die Spieler, die halt so eingewechselt wurden, haben nicht so einen riesen positiven Impact gehabt, beziehungsweise es war schwierig für den auf dem Level des Spiels zu kommen, so in die Schnelle. Und ich glaube, dass so ein bisschen so diesen paar Prozentsätze, die hat so entscheidend.
Hat Tom Curry, war der nicht länger verletzt auch noch und kam erst in der Finalphase der Premiership zurück, am letzten oder vorletzten Spiel?
Der ist ja lange verletzt gewesen. Ich fand, er hat quasi die Start-15 hat sehr, sehr gut sich präsentieren können. Insbesondere George Martin, zweite Reihe, sehr, sehr stark. Ich fand da quasi in der Hintermannschaft auch Freeman und Furbank zum Beispiel, die Northampton-Spieler, haben sich sehr stark präsentiert auch. Waren auch viel involviert, Faber Bosu sowieso. Und ich fand halt, dass viele Leute sich sehr, sehr gut präsentiert haben. Und wie gesagt, mit den Wechseln, das ist halt irgendwie da, es war nicht so, dass sie schwächere Spieler waren, sondern einfach vielleicht nicht auf dem Level waren. Ich fand vielleicht, dass Jamie George vielleicht schwierige Zeit hat als Kapitän mit dem Schiedsrichter. Da war ich so ein bisschen unsicher, ob er das ganz so denn
Ja, einmal hat er sich länger beschwert über irgendeinen Ball, der, ich glaube, es ging um den Tackle gegen TJ Perenara. Da hat er lange darüber geredet, dass halt der Tackle ja, dass der Ball schon
Ah
verloren
ja.
wäre und hat viel diskutiert und man hat es auch als Zuschauer mitbekommen, wenn man sich das gesamte Spiel angeschaut hat. Und da dachte ich auch so, ja, also mit deiner Erfahrung, der Ref hat jetzt die Entscheidung getroffen und da noch 20 Mal nachfragen, ist halt sehr, sehr nervig.
Ja, Themen des Wochenendes kommen wir später vielleicht noch dazu. Fand er dann auf der Neuseeland-Seite, also fand er teilweise sehr starke Sachen. Severese fand ich halt gut, auf jeden Fall. Perafetta war teilweise auch gut. Fand er das mit Bodie Barrett, dann 15 ist einfach nicht seine Position, denke ich. Und 10 scheint er nicht mehr so in Frage zu kommen in Neuseeland. Es hat irgendwie so gerade so die Zeit, dass er vielleicht irgendwie nicht mehr so eine Option ist. Vielleicht ist er einfach so eher zum Ende seiner Karriere von Neuseeland. Ich weiß nicht, außer er sich wieder fangen kann, finden kann. Scott Barrett fand ich sehr stark, natürlich vorne. Saveer fand ich relativ ruhig tatsächlich. Fand, dass er nicht so den Impact hat, was man sonst von ihm so erwartet. Und McKenzie auf 10. Ja, schwierig, bisschen Mixed Bag. Ja, phasenweise gut, phasenweise schlecht. Also irgendwie so, ja, so echt so eine Wundertüte, aber so eine Mischung. Also nicht manchmal sehr krass geile Sachen, manchmal so irgendwie so
Aber
Standardsachen, ja.
zu wenig krass geile Sachen.
Ja.
Nochmal zu der Aufstellung. Also meine Neuseeland-Homies aus meiner WhatsApp-Gruppe, die alle in Australien sitzen, die haben gesagt, oh, Steven Perofetta an 15, that's a sign how low the stocks are in New Zealand. Also die werten ihn nicht sehr hoch auf und haben sich gewundert, warum nicht doch Beauden Barrett an 15 gestartet hat, auch wenn es vielleicht dann am Ende Spiels nicht so gut war. Oder Beauden Barrett an 10. Aber wahrscheinlich wollte man auch Damien McKenzie belohnen für seine Super-Rugby-Saison und dass er bei den Chiefs geblieben ist und nicht in Japan gespielt hat. Ich glaube, Beauden Barrett kam vor 4, 5 Wochen schon wieder zurück. Man versucht, ihn noch bei den Blues in den letzten Spielen unterzubringen oder im letzten Spiel. Zumindest war er da im Training. Aber das hat dann halt nicht mehr geklappt. Ich denke, Damien McKenzie hatte durchschnittlichen, unterdurchschnittlichen Tag. Was natürlich aber auch wieder, also ich hatte das Gefühl, Englands Blitzdefense, es gibt eine gute Rugby-Pass-Analyse, wie der Verteidiger 4 und 5 von England schon Druck auf die Spieler in der zweiten Reihe, also die in der Backline in der zweiten Reihe stehen, im Pocket, wie die Druck ausüben. Selbst als ein Gap von 20 Metern von Damien McKenzie und Jordy Barrett da war, hat es England trotzdem geschafft, noch Druck auszuüben. Das, ich meine, hat da dazu geführt, dass Damien McKenzie nicht viele Optionen hatte, viele Optionen unter Druck hatte. Jordy Barrett, Rick Ioane habe ich gar nicht gesehen. Also ich habe mehr von Severese gesehen, der gut gespielt hat, und Mark Telea, der sich öfters mal eingebracht hat, als von den beiden Centerspielern. Ja,
Ja, also das
Neuseeland
mit
ist
der
so ein
Defense ist auf
Mixed
jeden Fall
Bag.
so, ja, so ein Punkt auf jeden Fall, das sieht man auf jeden Fall, die Einflüsse quasi von über Südafrika, über Irland, quasi auf die englische Mannschaft mit Felix Jones. Das war auf jeden Fall sehr stark. Das Einzige, also was ich dazu sagen würde, ist, ich meine, jetzt mit dem einen Spiel weiß auf jeden Fall Neuseeland, was England so bieten wird. Und das ist immer so die Frage, die wissen, was auf den Kuh kommt, aber kann man das stoppen? Ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass Disco Dancing Scott Robertson auf jeden Fall umstellen wird für Neuseeland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gleich bei derselben 15 hat, bleibt, sondern doch ein bisschen aufmischt. Wenn ich quasi auf die Mannschaft halt schaue, denke ich schon, dass es vielleicht auch so ein bisschen zum einen in der Mannschaft in einer Umbruchstimmung ist. Also vielleicht indem, dass ein paar Leute aufgehört haben, White Lock oder Kane oder solches. Aber dass vielleicht das eine oder andere Spieler vielleicht nicht mehr so auf dem Level ist. Also wie gesagt, Beauden Barrett für mich vielleicht einfach, also ist trotzdem ein Top-Spieler, aber irgendwie seine
Zu
Position
langsam, zu alt.
findet er nicht halt mehr so dort. Paranara ist auch, das ist auch nicht die Antwort so auf Dauer. Christie weiß ja nicht so. Sind so ein paar Fragezeichen und ich glaube, Robertson scheut sich halt nicht, große Entscheidung zu machen und anderen Leuten so ein bisschen random halt reinzuholen. Und das ist das Beste, also ich glaube dafür, was Robertson bekannt ist, ist, dass er quasi sehr viel aus Spieler holt, die man sagt, okay, die sind vielleicht nicht die allerbesten Spieler, aber er gibt denen halt sozusagen ein System oder ein Buch in die Hand, mit dem die halt dann gut klarkommen können und mit dem sie halt systematisch so in den Sachen angehen. Und ich glaube, wenn er jetzt so für das nächste Spiel schaut, wird er wissen, okay, wie England sich aufstellt, wo die Stellen von England sind, die man vielleicht doch nochmal angreifen kann. Und wie du halt gesagt hast, 12 und 13 hat man, also kann mich kaum erinnern, wie die den Ball in der Hand hatten von Neuseeland. Ja. Und das ist halt nicht so normal. Deshalb werden die auf jeden Fall da mal nochmal raussetzen. Und wie gesagt, ich glaube, dass Neuseeland wird auf jeden Fall ein paar Sachen ändern. England würde ich halt behaupten, die werden halt relativ stark bei derselben Mannschaft bleiben, außer
ja, natürlich mit Joe Marler. Und die Verteidigung wird auch so bleiben.
Ja, genau. Also, ja, so, das wäre so meine Einschätzung. Hätte es England gegönnt, ich glaube, dafür, dass sie echt so überraschend stark gefightet haben, sozusagen. Ja, aber so nochmal ein Off-Day kann man ja nicht erwarten von Neuseeland.
Ich glaube, das fällt uns beiden schwer zu sagen, aber ich muss auch sagen, man hätte es England gegönnt mit einer Mannschaft aus sehr senioren Veteranen wie Dan Coles und Joe Marler dahin zu fahren und dann einigen Leuten, die kaum mehr als 10 Testspiele haben oder so, da aufzulaufen und die Performance abzuliefern und Neuseeland halt, wie sagt man auf Englisch, keeping, naja, also dass man die halt raushält, dass man halt nicht 40 Punkte von denen eingeschenkt bekommt oder so, das nötigt mir schon Respekt ab. Aber nächste Woche Eden Park ist noch eine andere Hausnummer. Die Irland-Testserie, man hat in Eden Park damals angefangen. Irland hat damit 40 Punkten verloren. Also Neuseeland hat 40 Punkte in Eden Park auf Irland drauf getan. Dann hat Irland die beiden Spiele, glaube ich, in Wellington und in Dunedin gewonnen. Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt geht man halt in die Festung Eden Park. Ich denke, also ich... Mal schauen, was sich Scott Robertson einfallen lässt, ob die Neun, ob man viel enger im Ruck spielen wird.
Ja.
Dann wartet, dass sich Räume aufmachen und nicht direkt in der ersten, zweiten Phase rausgehen wird in zu der Pocket-Option, zu der 10 oder dem Winger, der dann da beim zweiten, dritten Pass steht oder so. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das die ganze Zeit machen wird. Bin gespannt, wer an 10 startet. Gut. War schön, oder?
Samstagmorgen. Ja, war gut. Dann danach kam Australien Wales. Also vom Spielqualität auf jeden Fall ein, zwei Gänge runter, könnte man schon sagen. Ich hatte das Gefühl, beide Mannschaften wollten das Spiel nicht gewinnen, zeitweise. und ja, Gatland hat irgendwie so ein bisschen so ein Gamble oder Experiment gemacht mit Thomas auf 10.
Und Überraschung.
War gar nicht, also ich wusste halt, ja, also man sagt auf Deutsch Verbinder, er hat gar nicht das Spiel irgendwie
verbunden.
In irgendeiner Form. oft habe ich ihn einfach nur gesehen als Alleinstehender, der alleine dann läuft und war so ein bisschen so, aber was ist das System? Also ich meine, ich habe auch auf 10 gestanden oder auf 10 gespielt und wusste halt auch nicht so immer ganz, wie ich mich ins Szene setzen kann, aber ich wusste zum Beispiel, wie ich jemand anders vielleicht den Freiraum schaffen kann, aber es hat so das Gefühl gehabt, dass er so jedes Mal so auf der A-Position stande und wusste halt nicht so, hey, was soll ich jetzt machen? Also so war es ein bisschen mein Gefühl. Wales echt mit einer, weiß ich nicht, so eine Mix-Mannschaft, echt schwierig einzuschätzen. Wainwright, super Spiel zum Beispiel, dann andere Leute irgendwie so gar nicht auf dem Level gewesen. Wie gesagt, 9 und 10 war für mich gar nichts. Liam Williams auf 15, was will man da groß sehen, erwarten? Weiß ich nicht so. Watkin Grady war okay. Dyer war kaum im Spiel, als das Gefühl, Hathaway ein bisschen mehr. Ja, zu viele Handling-Fehler, zu viele so billige Ballbesitzer weggegeben, so. Und wie gesagt, daher war mein Eindruck so ein bisschen, beide Mannschaften wollen halt nicht gewinnen. Ja, auf der Australien-Seite, ja, was sagst du?
Nochmal zu Wales, sorry. Man hat genau, also man weiß vorher genau, was kommt von Gatland. Eine harte, brutale aggressive Verteidigung. Fit waren die Leute. Ich gucke mir gerade Tackles Completed an. Die ersten 6 Top-Tackler in dem Spiel sind alles Waliser. Archie Griffin hat an seinen 26 Tackles completed. Danach kommt hier Christ Chiunza mit 22 Tackles und dann David Jenkins 20. Also die haben die ganze Zeit nur getackelt. Und ich hatte das Gefühl, wer ist der Backrow-Spieler bei... Nee, Backrow nicht. Lucan Salakai-Loto hat die ganze Zeit die Tackles abbekommen. Der musste richtig hart arbeiten und wurde auch oft zurückgeworfen. Daraus konnte Wales aber nichts generieren. Und sie haben im Spiel ja auch nur einen gegebenen Versuch erzielt von einem Line-Out-Maul-Versuch. Und dann ein zweiter Versuch, der nicht gegeben wurde, war auch ein Line-Out-Maul-Versuch. Also das ist das alte Spiel, was Wales darunter bringt, was auch okay ist. Aber du weißt halt ganz genau, was du bekommst. Ne? Und damit hat sich selbst Australien immer noch schwer getan.
Ja.
Wenn wir zu Australien kommen, ganz kurz.
Ja, so eine gute australische Mannschaft hätte die walisische Mannschaft echt auseinandergepflückt.
Ja, das denke ich auch. Aber wenn du dir die einzelnen, also wenn ich so Australien durchlese, ich kenne die meisten Namen und ich fand die Leute an sich, also Tanila Tupou, Weltklasse, Tighthead Prop, James Slipper, 120 oder mehr Testcaps oder 130. Captain Liam Wright, glaube ich, war für mich überraschend. Aber man hat sonst viele Namen eigentlich gekannt und ich... Ja, obwohl Josh Fluke an 13 hat man nicht gekannt. Ich meine, welche bessere australische Mannschaft hätte man da hinschicken sollen?
Nee. Also das ist halt so die Sache, dass die besten australischen Spieler spielen halt nicht in Australien, also spielen halt schon auswärts. Feen hat einige, die auf jeden Fall einen Impact dazu haben würden. Ich finde, das heißt, wenn man das Positive schaut, dass Joe Schmidt jetzt nicht so viele Training-Sessions mit denen hatte. Man hat aber zumindest gesehen, dass sie zumindest als Einheit gespielt haben, als Team. So ein paar Individual Brilliance Moments von Wright, Fullback Wright sozusagen, waren halt entscheidend. Ich glaube, wenn man so ein, zwei von den Top ausländische Spieler dazu nimmt sozusagen, dann hat man eine starke Mannschaft. Finde trotzdem, die werden halt Schwierigkeiten haben. Die haben viele gute Leute auf 9, aber nicht jemand, der komplett raussticht und sagt, boom, ich bin der Nummer 1. Und das Gleiche bei 10, die haben richtig Schwierigkeiten auf Nummer 10 Australien. Also ich sehe weder kurz noch längerfristig, wie die das lösen. Und dann in der Hintermannschaft, die haben eine Hintermannschaft, die haben sehr viele gute Leute. Aber man weiß nicht so wirklich immer, was sind deren besten Positionen und wie stellt man die zusammen.
Also Hunter Paisami fand ich gut, aber an sich als individueller Einzelspieler, Hard Hitter in der Verteidigung und läuft auch geradeaus, aber wie passt der das restliche System rein, wie du gesagt hast?
Ja. Und Backrow von denen ist auch immer noch so ein bisschen... Also Valtini ist halt so, wenn er gut ist, ist er gut. Und wenn er nicht gut ist, ist er halt komplett abwesend, finde ich. Also das.
Echt? Ich fand den eigentlich bin ich ein mega Fan von dem, aber weil wir beim selben Club
sind. Der macht so gute, so läuft halt rein und borscht halt so ein paar Leute weg und das sorgt so für, ja, positive Stimmung und so, aber irgendwie so mehr, es ist halt nicht drin. Und dann die anderen, es kommt zu wenig in der, ja, also von der Backrow finde ich das zu wenig tatsächlich. Und
Fraser McWright kriegt noch eine gelbe Karte als Nummer 7. Penalty, das war ja, glaube ich, der Penalty-Try auch sogar gegen Australien. Ist halt auch nicht gut, wenn deine 7 Scrum collapsed, was man auch gesehen hat in der Video. Scrum, die Maul versucht zu collapsen, absichtlich und unabsichtlich, ist auch nicht gut.
Das sind viele, also das Ding ist in Australien, wir wissen, dass es sehr viele gute Spieler gibt, aber die sind keine Einheit. Das kann aber Joe Schmidt schon lösen. Nichtsdestotrotz, was Joe Schmidt nicht zaubern kann, ist jemand, der 9 und 10 spielen kann.
Ja.
Und das könnte schwierig werden. Die haben, wie ich gesagt habe, sehr gute Leute auf 9. Viele, also mit Dermott finde ich gut, Gordon finde ich gut, hier Nick White sogar, alle sehr gut, aber nicht so.
Ja, genau, wie du sagst. Also wie soll man das 9-10-Ding lösen? Ich finde Gordon, also ich finde Tate mit Dermott besser als Gordon. Ich fand Gordon langsam. Also ich habe das Gefühl, immer eine halbe Sekunde länger hat der gebraucht, als es nötig gewesen wäre. Auch sein Pass war nicht so akkurat. davon hängt halt vieles ab. Wäre jetzt England mit der Performance, die sie nach Neuseeland gebracht haben, hier aufgelaufen, hätte, glaube ich, Australien mal mit 20 Punkten Unterschied vielleicht verloren.
Ja, das ist jetzt wirklich das Maß, ne? Also ich finde es gut, dass ein bisschen gute Stimmung halt aufkommt in Australien, nach den langen hat so, ne, also negative Schlagzeilen etc.
Ja, es war wichtig, zu Hause zu gewinnen.
Kontext setzen. Die sind zu Hause, eine richtig schwache Wales-Mannschaft, ne, also nachts einfach mal die Kirche im Dorf.
Das werden wahrscheinlich die 80% der Wallabies-Fans im Stadion gar nicht wissen. Die haben, bis auf Die Hard Wallabies-Fans, kein Mensch wird wissen, was in Wales vor sich geht, wie schlecht die Provinzen waren. Wie du sagst, es ist wichtig, zu Hause in einem Stadion, was vor 30.000, 40.000 Leute war, dass man da halt mal wieder ein bisschen Feel-Good-Feeling erzeugt in der Südhemisphäre.
Machen wir eine kurze Pause, dann kommen wir zum Hauptspiel des Tages.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und da sind wir wieder zurück mit dem Hauptspiel des Tages. Qualität auf jeden Fall. Physisch, Schnelligkeit, ja. Akkurat, alles schon mal zwei Level höher als Australien und wahrscheinlich auch ein Level höher oder ein halbes Level höher als Neuseeland, England.
Ja, also von der irischen Seite muss man sagen, auch sehr viele Schwachstellen, sehr viele Fehler. Sehr viele Aussetzer, sehr viele Momente der absoluten Brillanz natürlich, aber dann absoluten Brainfades dazu. So, als Afrika kam halt, ja, teilweise überraschend, also ich glaube für viele Leute überraschend, mit dem Spiel, dass sie eher in die Breite spielen wollten. Das machen die halt nicht, dafür sind die nicht bekannt. Mit Tony Brown, jetzt neuen Attack-Coach, haben das quasi da was anderes natürlich, aber haben das, wofür die bekannt sind, diese physischen Stärke. Und man muss halt sagen, dass sie aus absoluten zwei Brainfades von Irland gnadenlos profitiert hatten. Oder drei sogar. Also der Verteidigung für das erste Versuch war auf jeden Fall auch so ein bisschen so Fragezeichen. Und der Colby-Versuch, ja, James Lowe plus die Leute um sich herum natürlich. Und der ja, Penalty-Try am Ende, da kann man auf jeden Fall auf James Lowe komplett schreiben. Leider. Aber was ich krass fand, ist einfach, ich habe es auf so einen Stream geschaut, es war, glaube ich, mal Stansport, aber irgendwie die südafrikanische Sport. Und es war echt sehr wild irgendwie im Stadion, hatte ich das Gefühl. Also ich kann mir halt vorstellen, dass da zu spielen irgendwie nicht angenehm ist, auf jeden Fall.
Hostile, wahrscheinlich eine der feindseligsten Rugby-Umgebungen für eine Auswärtsmannschaft, die es gibt, oder?
Wo? Was?
Also du meinst, es ist sehr feindselig, hostile, oder?
Ach so, ja, 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 auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, das sagen alle, also jeden Podcast, den ich gehört habe, Neuseeländer, Iren, Engländer, wenn du da zum Stadion fährst, die Leute beschimpfen dich, wenn die den Mannschaftsbus sehen, zeigen dir den Finger. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Sachen geworfen werden, aber auf jeden Fall ist hier mit Respekt als Rugby-Value anscheinend ist da nicht so viel vorhanden. Was ich aber auch, naja, weiß nicht, und das wird sich im Stadion ja vorziehen. Das wird man ja schon beim Aufwärmen dann mitbekommen, wenn du aus dem Tunnel rauskommst und die Leute dich halt als sonst was beschimpfen oder so. Ja, vielleicht immer ein Stückchen zu, ein bisschen too much bei Südafrika, weiß ich nicht.
Vielleicht gehört es dazu. Bin mal gespannt, was für ein zweites Spiel, was Razi Erasmus rausholen kann. Jetzt hat er Der hat einen Mann, Jakob Heiper, rausgeholt, um zu sagen, dass alle Entscheidungen, die früher aus Südafrika waren, waren komplett regelkonform. Nur keiner hat gemerkt oder keiner, ne, kleines Sternchen-Text dazu, dass Jakob Heiper wird von Südafrika bezahlt. Also, ob man seiner Meinung eh getraut hätte, wäre das eine. Und ja, sein Geldgeber muss man auch so ein bisschen eine Frage stellen. Viele, also ich habe jetzt, also gibt es so einen irischen Podcast und die sind relativ unabhängig. Also Teile, die da mitmachen, sind Ex-Spieler oder so, aber Teile sind so dann Journalisten. Und es wurde relativ viel darüber diskutiert, über diesen Moment mit dem nicht gegebenen Versuch von Lowe, wo Ben Whitehouse sich eingeschaltet hatte.
Ja.
Ich glaube, dass viele, und ich glaube, außer in Südafrika, werden viele Leute diese Bewegung sozusagen von dem TMO, in dem Rocks sich sozusagen einzumischen, also negativ betrachten. Und ich glaube, das ist auch kein gutes Zeichen. Wenn du haarscharf unter die Lupe nimmst, wie viele Rocks
gibt es im Spiel, dann könntest du,
wenn du das Spiel jeden Rock hat dran zoomst, dann wird es halt viele Probleme, sag ich mal, und Verstoße sehen. Und was ich als problematisch finde, genau bei dem, war, dass er sehr spezifisch war in dem, was er gesagt hat. Und dann bei dem Low ist er aus, im Aus oder nicht, war halt relativ schwammig. Also es war so ein bisschen nicht so eine gerade Linie. Aber zurück zum Rock-Moment. Also zum einen wäre das ein Turnover für Irland gewesen, weil Aki am Ball war und zack. Also das wäre halt sowieso ein Straftat. Des Weiteren, um den, also Kelleher wurde zurückgeschoben, dadurch, also sieht nicht so aus, als ob er den Ball zurücktritt, sondern er wird halt quasi zurückgeschoben. Und um ihn zurückzuschieben, hat er Willie LaRue ihn komplett ums Hals umarmt. Also das wäre auch ein Straftritt gewesen. Also ich finde es nicht gut, den TMO, dass er sich einschaltet dabei. Das finde ich schwierig, weil der Schiedsrichter stand direkt daneben und hatte den hundertprozentigen Sicht da drauf und hat gar nichts dazu gesagt. Das war das eine. Aber das andere wäre dann, wenn du zurückkommst, warum untersuchen die nicht, was da passiert ist? Die haben nur gesagt, ah, okay, tritt zurück. Hm, ja, Versuch nicht gegeben. Aber das Gesamte muss man dann betrachten, wenn man das unter die Lupe nimmt. Dann, Aki hatte den Ball auf jeden Fall geklaut. Das wäre das Erste. Dann ist es ein Turnover, Penalty. Und dann Keller wurde halt quasi Neckroll. Also, warum kann man das, warum fokussiert man nur auf, ja, na, kein Versuch, alles klar, okay, dann Straftat gegen Irland. Also das macht einfach keinen Sinn. Das, wenn man es unter die Lupe nimmt, dann warum
ja,
nicht? Bewegung grundsätzlich ist nicht gut. Also weil dann, wenn du jede Rock untersuchst, dann wird es halt Fehler finden.
Bei Australien, Wales ist mir auch gefallen, dass sehr viele Australier ins Ruck reingeflogen sind, also was man eigentlich als Ceiling off bezeichnet, also 5, 6, 7 Situationen, das war ein französischer Ref, bei denen ist es immer, ja, jouer, einfach weiterspielen. Und wenn man sich da jedes Ruck in Slow-Mo anschauen würde, dann würde man, ja, also es ist dann immer ein Straftritt für die verteidigende Mannschaft oder so. Ja, ich verstehe deinen Punkt und ich habe die Diskussion auch mitbekommen mit, warum ist man da in dieser einen Situation sehr, 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 sehr spezifisch und detailorientiert? Dann müsste man, ne, dann müsste man das bei jeder Situation machen. Gut, was erwartest du für das zweite Spiel? Also ich meine, man hat mit 7 Punkten verloren, man hat am Ende auch noch Punkte erzielt, man ist im Spiel noch drin
Irland geblieben. Irland hat extrem schlecht gespielt und war trotzdem dabei, das kann man halt so sagen. Es stand, was dann das 10-3 oder sowas, lange Zeit, 13-8 in der Halbzeit, aber es stand lange Zeit irgendwie 10-3 oder so. Pollard hat seinen Kicking Boots vergessen, deshalb war es relativ eng noch. Wenn Low nicht diesen Brainfade am Ende hat und einen Strafversuch quasi verursacht, dann hätte Irland zumindest noch eine Chance gehabt irgendwie auf mehr. Aber was erwarte ich fürs nächste Spiel? Also es ist ja, also wir sehen halt, Südafrika bringt so eine physische Überlegenheit mit, das wussten wir ja. Dieses Wide-Wide-Spielen, das ist halt schon relativ neu für den. Das Problem ist halt quasi bei Irland, dass sie halt sehr viele Verletzten aus dem Spiel gebracht haben und ins Spiel gegangen sind mit einigen Verletzten. Und beziehungsweise Leute, die halt fehlen. Und das ist halt schwierig, weil Irland müsste dann vielleicht auf einige Positionen umstellen. Und zum Beispiel, man verliert mit Sheen wirklich Weltklassen-Hakler. Und Keller ist auf jeden Fall gut, ist nicht auf dem Level. Und Herring ist auf jeden Fall nicht auf deren Level. Also da ist auf jeden Fall geschwächt. Casey hat ein mega Spiel, er wird auf jeden Fall nicht im nächsten Spiel spielen. Fand er auch so ein bisschen dubios, das Tackling dort. War mir auch so ein bisschen unsicher. Also anscheinend war Snyman im Abseits und finde ich hat, wenn man so Clearing past the ball quasi als Fehler hat aufzeichnet, er cleared ihn auf jeden Fall noch zu 10 Meter weiter. Bisschen übertrieben, aber anscheinend haben die das halt mal angeschaut. Aber ich glaube, dass Irland auf jeden Fall auf einige Positionen umstellen müsste und Südafrika gar nicht. Ja, also Henshaw ist auf jeden Fall eine Frage, der hat auf jeden Fall ein richtig krasses Bosch on the head bekommen. Lowe ist irgendwie so mit irgendeiner Verletzung, Aki ist irgendwie so angeschlagen, Porter hat irgendwie so auf jeden Fall seinen Finger, hat er seinen Finger gebrochen oder irgendwas geblutet auf jeden Fall dort. Ja, und ich weiß nicht, ob dann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Farrell einfach sagt, ja, sorry, scheiß drauf, wir spielen irgendwelche Leute noch drauf, schmeißen Sam Prendergast rein oder sowas. Irland kann gut ersetzen, aber das fehlen halt ein paar Leute. Es würde auf jeden Fall, 9 wird schwierig, ne? Murray muss halt dann relativ Spiel, ganzes Spiel spielen. Blade ist halt gut, aber nicht auf dem Level. Ja, ich fand, O'Mahony war gar nicht auf dem Level des Spiels. Als Kapitän wird schwierig, aber vielleicht wäre es besser, Baird starten zu lassen auf 6 und O'Mahony von der Bank. Und auf der anderen Seite, Südafrika wird einfach mit denselben 15 bzw. 23 kommen und denselben Spiel bringen und wird extrem schwierig zu stoppen.
Ich bin gespannt. Auf jeden Fall aufgeregt nächstes Wochenende. Lohnt sich auf jeden Fall zu schauen. Es gibt noch ein paar andere Spiele, die stattgefunden haben, plus U20-Weltmeisterschaft, plus U20-Trophy-Matches. Samoa hat überraschenderweise gegen Italien gewonnen. Das haben nicht viele erwartet, außer ich, der es richtig getippt habe, weil ich mir dachte, bis nach Samoa kommen ist schon eine ganz schöne Ochsentour. Da dann noch zu spielen in den Bedingungen, puh. Georgien hat leider gegen Fiji verloren. Ich glaube, die haben sich da einiges ausgerechnet. 12-21 zu Hause verloren. Rumänien hat überraschenderweise 22-20 in den USA gewonnen, was den USA nicht schmecken wird. Ich weiß aber auch nicht, welche rumänische Mannschaft da aufgelaufen ist. Aber auf jeden Fall, ne, also wenn man bedenkt, dass USA-Weltmeisterschaft nicht mehr so weit weg ist, dann müsste man mal irgendwann überzeugendere Ergebnisse einfahren. Argentinien, Frankreich, recht ereignisloses Spiel. Frankreich hat lange geführt oder hat gewonnen, 28-13. Wir haben noch zwei andere Schlagzeilen leider. Zwei Spieler von Frankreich sind angezeigt worden wegen Sexual Assault.
Ja.
Plus noch Jaminé, der in, was ist da passiert, rassistische Beleidigung?
Ja, genau, irgendwie auf ein Video gemacht hat, was er geteilt hat bei Instagram. Und dann müsste sich auf jeden Fall sich dafür entschuldigen. Und dann wurde auf jeden Fall direkt bestraft von der französischen Verband.
Genau. Ja, das war jetzt nicht so, dass auch nicht das spektakulärste Spiel. Kanada hat zu Hause 12-73 gegen Schottland verloren. Ich glaube, ein recht wertloses Spiel für Schottland. Schottland hat auch so eine ganz komische Tour. Ich glaube, die spielen auch Uruguay und sonst irgendwen, Chile. Also sportlich wäre es wahrscheinlich für Schottland sogar besser gewesen, gegen Georgien zu spielen, aber dann wäre es keine Südhemisphären-Tour gewesen, keine Ahnung. Ja. U20 habe ich nicht viel gesehen, nur dass, glaube ich, Südafrika unter 20 gar keine großen Chancen mehr hat aufs Halbfinale, was eine Überraschung ist, vor allem, weil es auch da gespielt wird, sofern ich mich erinnere. Ja, wir sind wieder genesen und wir gucken Rugby am kommenden Wochenende, ne?
Nee, wird schwierig bei mir, weil ich selber in Heidelberg bei der Deutschen Meisterschaft der Frauen bin.
Und als Trainer.
Genau, als Co-Trainer. Ja, genau.
Achso, Rugby-Bundesliga könnte man drüber sprechen, aber da ist noch nichts in trockenen Tüchern, was da dann passieren wird, ob es eine zweite Bundesliga West geben wird, eine eingleisige erste Liga, da wird noch viel Wasser in deutschen Flüssen herunterfließen, bis da, glaube ich, was Spruchreifes steht.
Nice.
Gespannt.
Ja, dann halten wir uns auf dem Laufenden und berichten nächste Woche, wie die Spiele am Wochenende waren. Vielleicht kann ich noch mal irgendwie so in Zug, auf dem Weg zurück am Sonntag, die Spiele zusammenfassen sehen oder sowas.
Okay, Onkel Donny.
Bis gleich und bis bald.
Bis gleich.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.